The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
V2X-Kommunikation und Cybersecurity sollen in der Folge unseres Podcasts Thema sein. Dafür begrüße ich die Herren Carlo Buttke und Tobias Löhr. Sie sind beide Projektmanager bei der P3 Group und beschäftigen sich dort mit dem autonomen Fahren und eben Cybersecurity. Ton ab! Tobias und Carlo, eure Themen sind V2X-Kommunikation, Teleoperations und passend dazu die Cybersecurity. Wenn wir das mal als Einstieg nehmen, wo stehen wir denn mit den Themen in unserer Industrie und gleich mal das große Bild auch aufgemacht? Welche internationalen Märkte sind denn weit vorne und wo, ja, sagen wir es ganz deutlich, wo ist denn definitiv Nachsitzen angesagt?
Ja, hallo Jens. Ja, erstmal danke für die Einladung. Grundsätzlich V2X würde ich ganz kurz mal erklären. V2X bedeutet ja Vehicle to Everything. Das heißt nicht nur zu anderen Fahrzeugen, sondern auch zu den Fußgängern, Radfahrern, zu Ampelanlagen, zu Häusern, was man sich da alles darunter vorstellen kann. Und allgemein dieses große Paket, muss man sagen, ist natürlich noch nicht so weit fortgeschritten. Es gibt erste Anwendungen, wo V2V, also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation stattfindet, auch Fahrzeug nach außen zu Fußgängern. Das ist alles sehr konzeptionell. Aber im Bereich autonomes Fahren, wo es ja auch sehr stark eingegliedert werden kann, sind natürlich USA und China sehr vorne. Aber V2X-Technologie als Ganzes ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, gibt es noch keinen sogenannten Vorreitermarkt an der Stelle. Ja.
Vielleicht ergänzend dazu, es gibt natürlich einige Testbetten, Testfelder, in denen man heute schon entsprechend erste Use Cases sehen kann, wie zum Beispiel die lokale Gefahrenstelle, die zwischen Fahrzeugen läuft, aber auch die Kommunikation zu Ampeln gibt es in einigen Städten. Aber wie gesagt, das ganze Thema V2X ist sicherlich noch in den Kinderschuhen.
Und ich bewege mich ja mit meinem Elektroauto Stück für Stück immer weiter weg von Berlin. Also quasi nehme das große Abenteuer der weiten Strecke auf mich. Und da gibt es eine Strecke, die ich relativ häufig fahre. Es ist eine Teststrecke des DDLR in Niedersachsen. Ist denn die Autobahn der erste Raum, wo das wirklich flächendeckend passieren kann? Also ich erinnere jetzt bloß daran, dass ja auch der Autobahnassistent die erste Ecke ist, wo man wirklich das Gefühl hat, hier lernt man autonomes Fahren wirklich mal live kennen. Oder gibt es viel naheliegendere Szenarios, die schon den Einsatz auch in einer, ja, in irgendeiner Weise refinanzieren könnten?
Ja, na klar, logisch. Also der DLR-Testgelände, das kennen wir auch gut. Es ist ja ein Autobahnabschnitt derzeit noch. Es ist natürlich ein Szenario, was relativ einfach ist, ja, ein Use Case. Die Frage ist, braucht man da diese V2X-Komponente? Es wird dort hier eher als zusätzlicher Sensor gesehen, ja, als zusätzliche Absicherung. Beispielsweise digitaler Horizont von Conti, wo man auch Stauwarnungsdinge ableiten kann, ja, auch Berechnungen. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein zusätzlicher Sensor erstmal. Viel wesentlicher wird es eventuell vielleicht auch in Städten, auf Campussen, ja, in anderen Use Cases, wo es auch sehr viel Sinn macht, die Technologie einzusetzen, um natürlich dort, falls es viel mehr verwinkelt ist, viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten einfach gibt und viel komplexer vom Szenario, diese dort einzusetzen. Und das DLR-Testgelände wird auch erweitert mit der Innenstadt Braunschweig sowie dem Messegelände Hannover, wo ja auch 5G-Campus entsteht quasi. Das ist natürlich etwas, was da auch genau das nochmal unterstreicht.
Carlo, kannst du dann vielleicht mal, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, zwei relativ unterschiedliche Use Cases beschreiben, sodass vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht alle auf dem gleichen Level sind, da sie ja doch aus unterschiedlichen Ecken der Industrie kommen, aber die sich dann vielleicht vorstellen können, wie das wirklich realistisch funktionieren kann.
Ja, man kann ja dieses autonome Fahren, wenn man das mal als Grundlage nimmt, auch immer gerne in Mobility as a Service und Transportation as a Service unterteilen, also wirklich, dass Personen sich bewegen oder auch Güter bewegt werden. Und gerade in Städten, ja, wenn ich Shuttles fahren lasse oder Fahrzeuge, die entsprechende Funktionen haben, kann ich da natürlich sehr gut eingreifen, wenn das Fahrzeug in einer Situation ist, wo ich es herausmanövrieren muss, also dort wieder dieses teleoperierte Fahren. Oder Firma Way aus Berlin zeigt es ja sehr gut, die das ein bisschen undercover getan haben, letzten Endes das teleoperierte Fahren halt auch schon umsetzen und auch nächstes Jahr, glaube ich, auch ausrollen wollen. Und auf der anderen Seite das Transportation as a Service, wenn ich jetzt mal nicht öffentliche Bereiche nehme, Werksgelände, ja, wo ich wirklich unterschiedliche Fahrzeugarten rumfahren lasse, die entsprechend neben der Sensorik onboard, aber auch mit der Kommunikation untereinander, mit den Gebäuden, mit Rampen, was auch immer, entsprechend dort sehr gut funktionieren können.
Aber mal ganz ehrlich, meine Herren, Butter bei die Fische, wenn ich in Berlin schon Schwierigkeiten mit dem Breitbandinternet habe, also ich wohne hier ganz zentral in der Stadt, während wir den Podcast machen und merke hier immer wieder Zuckungen auf der Leiter, dazu kommt, dass es noch jede Menge Funklöcher gibt. Ich war neulich am Stadtrand von Berlin, da war es schon so, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt ist man fast in der digitalen Diaspora. Wie kann man da nachhaltig schon V2X-Infrastruktur betreiben und gerade auch in der Aufbauphase, wie ist da vielleicht auch eine Cybersecurity und Cybersicherheit einfach wirklich zu gewährleisten?
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Das geht mir uns, glaube ich, genauso, egal wo, wie wir unterwegs sind in Deutschland. Es gibt diese schönen Funklöcher. In Deutschland ist das Phänomen, dass diese Frequenzbänder, die ja dafür genutzt werden müssen, wenn ich jetzt auf zellularer Ebene unterwegs bin, in 4G, 5G, werden versteigert. Das heißt, hier ist der Fokus natürlich auf sehr Gegenden, Regionen, wo viele Kunden sind, ja, die das auch dann hinten raus kaufen. Und da gibt es dann irgendwann vielleicht auch mal irgendwo Löcher. Ja. Und das ist natürlich eine Herausforderung, so nenne ich es mal.
Ganz grundsätzlich muss man zwei Basistechnologien unterscheiden. Das eine sind Kommunikationsstandards, die klassischerweise auf WLAN-Protokollen basieren. Und was wir im V2X-Bereich eher in China sehen, das sind V2X-Protokolle, die auf Mobilfunkstandards basieren. Die WLAN-basierten Standards, die sind auch schon seit 5-6 Jahren in den Märkten, sowohl in den USA, in Japan, in Europa. Vielleicht hat man schon mal das ganze Thema DSRC gehört. Inzwischen gibt es Weiterentwicklungen, die sich ITS G5 nennen. Das sind alles Ad-Hoc-Netzwerke, die lokal zwischen zum Beispiel dem Fahrzeug und der Infrastruktur oder zwischen Fahrzeugen entsprechend kommunizieren. In China ist es grundsätzlich anders. Das 4G-Netz, das hat entsprechend dort auch weitere Protokollbestandteile, die auch eine lokale Kommunikation ermöglichen, aber relativ viel der V2X-Kommunikation läuft halt auch über ein Backend. Das sind mal grundsätzlich die unterschiedlichen Standards. Wenn man sich diese Standards anschaut, dann haben die natürlich auch unterschiedliche Implikationen auf die Cybersecurity. Das heißt, wenn man sehr lokale Funkprotokolle hat, hat man natürlich aus Cybersecurity-Gesichtspunkten nicht die Chance, sehr viele Fahrzeuge zu adressieren, ja, mit Angriffen. Das ist natürlich bei Funkstandards, die komplett über ein Fahrzeug-Backend laufen oder ein Protokoll grundsätzlich anders. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, V2X, das hat schon die Möglichkeit, auf entsprechendes Fahrzeugverhalten einzuwirken. Das heißt, auch sicherheitsrelevante Funktionen, wie zum Beispiel eine Notbremsung, könnte unter Umständen eingeleitet werden. Das hat natürlich schon unter Umständen Auswirkungen auf Leib und Leben. Cybersecurity ist natürlich immer ein risikobasierter Ansatz. Das heißt, man hat zum einen die Verbreitungsmöglichkeit von Angriffen, als auch auf der anderen Seite die Schwere, wie schwerwiegend ein Angriff sein kann auf ein Fahrzeug. Grundsätzlich die lokalen Standards, die Lokalfunken, haben natürlich die Einschränkung, dass man unter Umständen gar nicht so viele Fahrzeuge adressieren kann mit Angriffen, währenddessen entsprechend Backend-basierte Kommunikation natürlich ganze Flotten angreifen kann. Nun ist es natürlich so, dass bei den lokalen Angriffen typischerweise deutlich stärker in das Fahrzeugverhalten eingegriffen werden kann, was natürlich dann eine höhere Gefahr für Leib und Leben bedeutet. Das ist bei den Backend-Systemen typischerweise nicht so, weil dort ganz andere Funktionen adressiert werden für V2X, wie einzelne Anzeigen zum Beispiel, aber typischerweise gar nicht das Fahrzeugverhalten so stark eingeschränkt wird. Schlussendlich muss man sagen, wenn es wirklich um Leib und Leben geht, sind natürlich die lokalen Standards ganz besonders abzusichern.
Wir hatten das vorhin schon kurz, das Thema Teleoperations. Wir hatten da schon einen Kollegen in diesem Jahr von euch dabei, der hat schon so ein bisschen davon erzählt, aber gerade weil ihr jetzt im V2X-Bereich und Sicherheitsbereich nochmal konkreter unterwegs seid, für mich ist klar, Latenzen sind da ein Problem, man muss eine dauerhafte Verbindung, egal über welchen Standard, irgendwie sicherstellen können und natürlich, man muss auch einen Schutz sicherstellen, gerade wenn darüber über Schnittstellen und Verbindungen eben sogar eine Fernsteuerung stattfinden soll. Wie stellt man das sicher und ist es damit klar, dass es eigentlich immer nur über 5G geht, selbst wenn da manchmal auch noch irgendwo ein WLAN-Standard drin wäre? Und geht es damit eigentlich zumindest auf Jahre hinaus erstmal wirklich auf einem Campus?
Heute haben wir wirklich nur sehr ausgewählte Anwendungsfälle, wo wir in Europa über Mobilfunktechnologien autonome Fahrfunktionen befähigen im Sinne des V2X. Das sind typischerweise abgesperrte Bereiche, in denen zum Beispiel Logistikfahrzeuge fahren, die auch eigene Netze haben, eigene 4G-Netze haben, sodass das ein sehr kontrolliertes Umfeld ist. Wenn wir über Mobilfunknetze mit V2X sprechen, dann ist es natürlich so, dass ja erst mit 5G entsprechende Latenzen garantiert werden können. Das ganze Thema Quality of Service im Netz ist dort natürlich ein sehr großes, als auch dann für Teleoperations die entsprechenden Datendurchsatzraten, die erforderlich sind, die sind erst mit 5G zu ermöglichen.
Dann sind wir noch mal ein bisschen tiefer beim Thema Cybersecurity. Zuletzt gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob man nun eher ja auf Mobilfunk oder auf einen WLAN-Standard setzt. Also das, was wir vorhin schon so ein bisschen angemerkt haben. Gibt es da jetzt, sage ich mal, global eine Entscheidung oder für die Branche? Oder bleibt es dabei, dass man wirklich sagen muss, am Ende des Tages bleibt das eine Entscheidung für bestimmte Marktgrößen und Märkte?
Also Regularien werden typischerweise technologieneutral formuliert. So kenne ich auch alle heute im Markt befindlichen Regularien. Was man natürlich sagen muss, auch heute bestehende Cybersecurity-Regularien, die denken natürlich schon sehr intensiv das Thema autonomes Fahren inklusive deren Vernetzung der einzelnen Fahrzeugfunktionen mit. Allerdings, wie gesagt, die Regularien machen da typischerweise keine Vorgaben hinsichtlich Mobilfunk oder WLAN.
Also genau, und es gibt viele Assoziationen, die sich damit beschäftigen, viele Arbeitskreise, so nenne ich das mal, ja, mit unterschiedlichen Partnern auf OEM-Level, Telekommunikationsunternehmen sind damit bei, auch wir teilweise. Und das sind halt spannende Diskussionen, ja. Da bespricht man neutral, aber auch ein bisschen natürlich je nachdem, wer welche Stimme dort erheben möchte, ja, oder in welche Richtung man es ein bisschen pushen, fokussieren möchte. Ja, aber grundsätzlich gilt da entsprechend einen Standard irgendwann zu formulieren, wo es auch umsetzbar ist, man das Thema auf die Straße bringen kann. Und glaube ich, da ist noch ein bisschen was zu tun, um ehrlich zu sein. Ja.
Ah ja, okay. Und dann sind wir im Prinzip schon auf der Schlussgeraden unseres kleinen Interviews. Ich bin immer mal wieder mit Autos unterwegs, die bereits, ja, zum Beispiel Straßenschilder erkennen. Oder mein eigenes Auto sagt mir, glaube ich, anhand von Navi-Informationen, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen es gibt. Dabei kommt es aber immer wieder zur Abweichung zwischen dem, was sozusagen zumindest in der Datenlage des Systems da ist und dem, was draußen rechtlich ja am Ende des Tages dann verbindlich angezeigt wird. Also nehmen wir Baustellen. Es kann halt schon passieren, dass man dann im Auto steht 50 und eigentlich muss man jetzt aber nach dem Baustellenstill 30 fahren. Wie kriegt man diese Datenbasis dann aber auch mal hin? Einmal, dass sie wirklich aktuell ist und zum anderen aber auch, dass sie so sicher ist, dass man da vielleicht auch nicht in irgendwelche Gefahren reinläuft. Habt ihr da vielleicht, also da könnt ihr auch gerne noch mal ein bisschen ausholen, habt ihr da vielleicht eine Patentlösung in Anführungsstrichen?
Also vielleicht kann ich da ein, zwei Worte zu sagen. Das sind auch ganz aktuelle Projekte von uns, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Es ist so, dass typischerweise die autonomen Fahrfunktionen dann auch für einzelne Streckenabschnitte freigeschaltet werden, also wirklich sehr kurzfristig live geschaltet werden, wo es in diesen Streckenabschnitten eine besondere Qualitätskontrolle des Kartenmaterials gibt. Soll heißen, ein Automobilhersteller, der prüft natürlich, ob ein bestimmter Streckenabschnitt besonders kompliziert ist, möglicherweise auch relativ viele Veränderungen im Kartenmaterial da sind, etc. Und wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, dann werden halt live in der Route bestimmte Streckenabschnitte freigeschaltet oder halt auch nicht freigeschaltet. Das sind zum Beispiel ganz aktuelle Lösungen, wie man so etwas umsetzen kann.
Da möchte ich gerne ergänzen, weil man darf bei dem Thema V2X immer gerne unterscheiden, dass man das, was V2X natürlich passiert oder auch an Informationen von außen ins Fahrzeug kommen, kommt ja, wird vielleicht außen irgendwo im Backend berechnet und dann kommt wieder Information zurück ins Fahrzeug. Aber das Fahrzeug an sich, gerade wenn wir die autonomen Fahrfunktionen nehmen, sollte ja funktionieren. Ne, nehmen wir das Entwicklungsland Deutschland mit den mit der Möglichkeit des 4G, 5G irgendwann auch zu leben, ja, mit den Funklöchern. Irgendwann ist die Verbindung halt weg und was ist jetzt? Ja, soll das Auto im Notfall rechts ranfahren, wo es bei keine Internetverbindung ist? Nein. Bedeutet natürlich, dass man sich erstmal auf die Sensorik im Fahrzeug verlässt, über die Kamera, Radar etc. Und gerade diese Schildererkennung, ja, das ist ja nicht nur, ob das Schild jetzt gut erkannt wird oder nicht, oder auch fehlinterpretiert wird. Ja, da kommen ja auch die Wetterbedingungen mit hinzu. Wie steht die Sonne? Ist die Kamera bedeckt, verschmutzt? Schnee, was auch immer. Ja, wir haben ja hier alles auch in Deutschland. Das ist ja auch die Herausforderung, also auch weltweit. Und da gilt es natürlich dann, wenn da Informationen fehlen oder irgendwas nicht richtig ist, vielleicht noch einen zusätzlichen Sensor, nämlich dieses V2X zu haben und das natürlich möglichst flächendeckend. Die Herausforderung hatten wir am Anfang diskutiert. Das ist ganz klar an der Stelle. Was aber auch noch ein schöner Punkt ist, dieser Kartenmaterial. Ja, es gibt ja diese hochauflösende Karte, da gibt es halt, die ist quasi in einzelnen Rastern unterteilt. Das heißt, ich werde nicht immer ganz Europa aktualisieren, sondern die Raster, die natürlich für mich auf meiner Fahrt von A nach B relevant sind. Und da ist es natürlich so, wenn ich als erstes Fahrzeug dort irgendwo in einen neuen Bereich fahre und da was wahrnehme, wird das natürlich erstmal ans Backend gespielt und dann wird das nicht sofort geändert für alle anderen. Ja, das heißt, nicht nur die Fehlinterpretation des eigenen Fahrzeugs hat für einen selber natürlich auch Auswirkungen, da muss man mit umgehen, noch liegt die Verantwortung ja beim Fahrer, aber irgendwann, dass so diese Kartenmaterial auch für alle dann verwendet werden kann, dort findet natürlich ein enorm aufwendiger Abgleich statt, Plausibilisierung über mehrere Fahrzeuge, vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Straßenbauunternehmen, die Verkehrsschilder oder die Telematikeinheiten verändert haben, dass man das nochmal gegencheckt, plausibilisiert, da ist der Rahmen natürlich sehr, sehr groß. Aber ich glaube, nur um sowas, und deswegen ist das V2X-Thema so wichtig und wie Tobi ja gesagt hat, in einigen Beispielen auch Leib und Leben, also auch ein sehr, sehr wichtiger zusätzlicher Faktor einfach so relevant, ja. Und macht solche, sag ich mal, Fehlinterpretationen vielleicht möglich, dort relativ schnell auch zu unterstützen, ja, zu helfen.
Also das Kartenmaterial, was für autonome Fahrfunktionen typischerweise genutzt wird, das unterliegt halt einer ganz anderen Qualitätsstandards, ganz anderen Prüfprozessen. Es ist auch so, dass teilweise mehrere Kartenmaterialien oder auch mehrere Layer von Kartenmaterialien in den Fahrzeugen dann verwendet werden, wo man dann ganz explizit sowohl den Prüfprozess des Kartenmaterials als auch den Update-Prozess in die Fahrzeuge des Kartenmaterials unter einer ganz anderen Qualitätsstandard stellt, ja.
Super, meine Herren, da sind wir alle wieder einen Ticken schlauer und ich darf mich ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Carlo und Tobias, ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Fest und in Zeiten wie diesen bleibt gesund.
Danke dir, Jens, das wünschen wir dir auch.
Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
Hack the Roadjack, der Podcast von intellica.de.